Stammheimprozess. Der Angeklagte Andreas Bader zum Thema Isolationshaft. 28. Oktober 1975. Archiv des Südwestrundfunks. Staatsarchiv Ludwigsburg.
Das ist nämlich einer der Ablehnungsgründe, dass Ihre Disposition die ist. Und das ist uns heute Morgen klipp und klar mitgeteilt worden. Die Alternative für uns ist die Möglichkeit zeitweiligen, wie es heißt, rechtlichen Gehörs hier, Anwesenheit in dieser Veranstaltung hier und dafür den Preis zu zahlen, 5 oder 6 Stunden Isolation da unten in den Zellen oder drüben Umschluss, das heißt diese minimalen Modifikationen der Isolation, die Sie drüben eingeräumt haben. Sie haben also, was Sie so großartig öffentlich haben verkünden lassen, das haben Sie im Zusammenhang der Fortsetzung der Hauptverhandlung vollständig wieder liquidiert. An 3 Tagen in der Woche ist hier Verhandlung, findet praktisch kein Umschluss statt, findet kein Hofgang statt, schon gar kein verlängerter, ist die Situation der Gefangenen die, dass sie in schallisolierten, schalltoten, fensterlosen Zellen 4 oder 5 Stunden am Tag sich aufhalten müssen. Und zwar vollständig isoliert. Also auch der Umschluss zu zweit, den Sie ja inzwischen zugestanden haben, ist da unten wieder liquidiert, wie wir festgestellt haben heute. Naja, aber wir machen das kurz. Ablehnung ist ja sowieso eine Lächerlichkeit bei diesem Senat. Man wird ihn in jedem Fall hier nicht loswerden. Aber dazu wollte ich einfach nochmal kurz feststellen, wir sind sicher, Prinzing, dass Sie hier auch an Ihrem eigenen Urteil arbeiten. Versuch in dieser Verhandlung hier ihren politischen Inhalt zu artikulieren und ihre Methoden und ihre Bedeutung sind wieder wesentlich zwischen ihrem Beschluss, mit dem sie versucht haben, uns loszuwerden, uns aus der Verhandlung zu drängen hier, nach allen anderen Versuchen, die Verteidigung zu zerschlagen in diesem Verfahren und die Gefangenen verteidigungsunfähig zu machen, auch nach dem Versuch abrupt die Anklagebank leer zu räumen, um nicht hier mit dem, was wir zu sagen haben, konfrontiert zu sein. Und den Beschluss des Bundesgerichtshofs. Also in diesem Widerspruch zwischen diesen beiden Beschlüssen ist er zum Teil begründet. Er ist auch wesentlich darin begründet, und ich nehme an, dass ich das heute nicht zu Ende bringen kann, dass Sie Ihren Beschluss auf Fälschungen stützen, explizit Fälschungen, und zwar bewusste Fälschungen, auf Verfälschungen und auf falsche Zuordnungen. Das sind so die 3 Muster. Ich würde das für einen zwingenden Ablehnungsgrund halten, weil aus dieser Methodik klar wird, dass Sie auch in der Beweisaufnahme so verfahren werden. Also insofern sind beides Ablehnungsgründe. Die Verfälschungen, das heißt, die Methode eines Gerichts mit Verfälschung, einen Beschluss zu begründen, der die Gefangenen jeglichen rechtlichen Gehörs, jeglicher Verteidigungsmöglichkeit berauben soll. Und natürlich auch der ungesetzliche Ausschluss in diesem Beschluss selbst.
Stammheimprozess. Der Angeklagte Jan-Karl Raspe zu den Haftbedingungen. 28. Oktober 1975. Archiv des Südwestrundfunks. Staatsarchiv Ludwigsburg.
Ich stelle zunächst mal nur fest, dass Ihre Methode der Verhandlungsführung heute tatsächlich auch eine neue Qualität angenommen hat. Was Sie hier tun, ist tatsächlich nur noch Deckel drauf. Aber ansonsten fahre ich fort mit der Begründung der Ablehnung. Falsch ist, dass die Auswirkungen der Isolation den verantwortlichen Stellen verdeckt geblieben wären. Nichts war verdeckt. Es gab Januar 1973 die Stellungnahmen von 3 Gefängnisärzten in Ossendorf, als Ulrike seit 7,5 Monaten im Trakt war, die ohne Untersuchung erklärten, psychosomatische Schäden sind bei der Art von Unterbringung, nämlich in akustischer Isolation, unvermeidlich. Aus psychiatrischer Sicht sei die Grenze der Belastbarkeit erreicht. Einfach, weil die Auswirkungen der Isolation angefangen hatten, sichtbar zu werden. Ulrike konnte bei Besuchen nicht mehr sprechen. Außerdem ist in unzähligen Anträgen der Anwälte auf Ärzte unserer Wahl, auf Aufhebung der Isolation erklärt und mit präzisen wissenschaftlichen Argumentationen nachgewiesen worden, dass die Wirkung der Isolation für jeden nach einer bestimmten Zeit katastrophal sind. Wie Wunder hier, als er seinen Schließmuskel mal wieder nicht halten konnte, selbst gesagt hat, Isolation ist eine Frage der Zeit.
Stammheimprozess. Die Angeklagte Ulrike Meinhof zum Ausschluss von Wahlverteidigern. 10. März 1976. Archiv des Südwestrundfunks. Staatsarchiv Ludwigsburg.
Ich würde mal sagen, es sind 3 Ausnahmesetzungsverfahren gemacht worden. Und alle 3 Verfahren, alle 3 Ausnahmegesetze, Sondergesetze, sind in diesem Verfahren exemplarisch gebrochen worden durch eine extensive Auslegung, von der also jeder sehen kann, dass es dabei nicht mehr um irgendwie eine Anwendung von Gesetzen geht, sondern um die Exekution bestimmter oder um Durchsetzung bestimmter Ziele, die Rationalität überhaupt nirgendwo mehr haben, in irgendeiner Form, höchstens in der Absurdität, noch als irgendwie rechtsstaatlich behauptet zu werden. Rational und logisch ist das, was sie hier machen, indem sie also bei Andreas den 5. bzw. 6. Anwalt rausfeuern. Logisch und rational ist das präzise, das Vorgehen in die Struktur eines Kriegsgerichts bzw. hier ist es vielleicht genauer zu sagen, als Polizeigerichtsverfahrens, in dem Prinzing natürlich ein Interesse daran haben muss, dass die Verteidigung sich unter gar keinen Umständen, die er zerschlagen hat, sich unter gar keinen Umständen wieder rekonstruieren kann, aus dem einfachen Grund, dass er natürlich vor der Öffentlichkeit des Verfahrens, je mehr er in diese aufgedrückte und lächerliche Beweisaufnahme reinkommt, Angst haben muss. Aber ich stelle einfach nochmal fest, bei Andreas sind Croissant, Ströbele, Gronewold und ausgeschlossen worden über das Verteidigerausschlussgesetz und auf einem Weg und aus dem ganzen Verfahren ausgeschlossen auf dem Weg einer Interpretation, die das Gesetz dieses Ziel bei Andreas alle Anwälte wegzuknallen gebogen worden ist. Haag ist illegalisiert worden und auf diese Weise hat Andreas ihn als Anwalt verloren. Gegen Heldmann läuft inzwischen ein Ehrengerichtsverfahren. Und zwar läuft es in Frankfurt bei dem Ehrengericht der Anwaltskammer, von dem Brank, der Vorsitzende dieses Vereins, vor ein paar Monaten im Rahmen einer Rundfunkdiskussion mal gesagt hat, dass jetzt die Ehrengerichte mit Anwälten besetzt wären, die bereit sind, exekutive Funktionen für die Bundesanwaltschaft zu übernehmen, im Gegensatz zu denen, die diese Funktionen bisher gehabt haben und die damit gezögert haben, den Säuberungsprozess im Sinne des Staatsschutzes der Anwaltschaft durchzuführen. Bei einem solchen Ehrengericht läuft also jetzt das Ehrengerichtsverfahren gegen Heldmann, das wäre der 5. und Temming ist der 6. Anwalt, den sie bei Andreas ausschließen wollen. Und da kann man einfach kurz sagen, das Ziel hat eben mit allen diesen albernen und lächerlichen Begründungen, Bundesverfassungsgericht und so einem Scheiß, überhaupt nichts zu tun. Es hat überhaupt nur mit den polizeitaktischen Zielen, die die Bundesanwaltschaft hier verfolgt und die Herold mal auf den Begriff gebracht hat, die Zellen dicht zu machen, was zu tun. Und es hat damit was zu tun, dass das ganze Verfahren hier in den letzten 3 Monaten auf Andreas zuspitzen, weil es ein polizeitaktisches Ziel natürlich in Counterinsurgency-Auseinandersetzungen und im Anti-Guerilla-Krieg ist, die Köpfe abzuschlagen. Und das meinen wir ganz konkret und wissen ja auch, dass es schon versucht worden ist.
Stammheim-Prozess. Erklärung des Angeklagten Andreas Bader zum Prozess. 4. Mai 1976. Archiv des Südwestrundfunks. Staatsarchiv Ludwigsburg.
Ja, ich finde das auch sehr erstaunlich, denn das ist ja eigentlich eine Erklärung, die eine erhebliche Relevanz hat. Ich stelle das hier nochmal fest. Sie haben ignoriert, was wir hier 2 Tage lang vorgetragen haben, nämlich die Darstellung von Verantwortung und Verantwortlichkeit bezogen auf Ihr Ritual hier. Und Sie ignorieren es jetzt wieder. Das heißt, Sie versuchen eine einfache Erklärung dazu, 3 Sätze, die im Grunde wirklich das Ungeheuer, dem Sie hier vorsitzen, füttert, die unterbinden Sie einfach. Das ist wirklich sehr interessant. Wir glauben inzwischen, dass Sie diesen Prozess hier gar nicht abkürzen können. Hören Sie doch mal auf zu grinsen. Egal, was immer sich hier ereignet, gar nicht abkürzen können, weil er tatsächlich vollkommen bestimmt ist von der Dramaturgie des Bundestagswahlkampfs. Darauf ist dieser Prozess bezogen. Das ist anzunehmen zumindest. Und deswegen ist gar nicht relevant, was hier gesagt wird, was hier für Zeugen auftreten. Das alles spielt überhaupt keine Rolle. Es läuft, es rollt die leere Fassade. Aber ich wollte nur mal sagen, die Anträge sind möglich, weil sie 2 Zusammenhänge vermitteln. Sie fassen, erstens, wenn das überhaupt juristisch möglich ist, aus denen diese Politik sich entwickelt hat und überhaupt möglich war. Und sie machen zweitens im Ansatz transparent, was der Gegenstand dieses Verfahrens ist, genauer, was der Gegenstand rechtlicher Erwägung hier überhaupt nur sein könnte. Nämlich die totale Bestimmung, Kontrolle und Verfügung dieses Staates nach innen und außen, Verfügbarkeit dieses Staates nach innen und außen für die Weltinnenpolitik des Hegemonialen, des US-Kapitals. Das heißt, die zentrale strategische Funktion der Bundesrepublik als ökonomisches, politisches und militärisches Subzentrum des amerikanischen Imperialismus hier entwickelt an seiner Funktion erstens für die offene Aggression gegen die Völker der Dritten Welt, konkret an Vietnam, und zweitens die verdeckte Aggression gegen die Staaten der westeuropäischen Peripherie. Aber juristische Kategorisierungen sind nur kodifizierter Ausdruck realer Machtverhältnisse. Die Anträge der Verteidigung werden also, wie sich das in ihrer ganzen Geste schon andeutet, unmittelbar natürlich hilflos sein. Das infame Ritual, hier wird sich über die Argumentation wälzen, als wäre sie überhaupt nicht gesprochen worden. Und auch nicht gesprochen worden, so sehen wir sie nämlich, als ein Reflex, wenn auch ein schwacher, des globalen Klassenantagonismus, der das gesamte politische Leben in den kapitalistischen Metropolen und wesentlich in der Bundesrepublik seit 6 Jahren militarisiert hat. Ein Ausdruck dieser Militarisierung ist dieses Gericht und seine Verfahrensweise. Aber dass Worte überhaupt keine Evidenz mehr haben, spricht nur über die Evidenz der Politik, der Aktion, die sie hier verurteilen sollen. An ihr halten wir ganz sicher fest. Und wir stellen das hier nur noch mal fest. Sie genau ist es, die die monströse Unwirklichkeit des Projekts dieser Staatsschutzküche definiert, wie sie hier seit 12 Monaten tagt. Tatsächlich hat gegenüber der verdeckten Konzeption dieses Verfahrens ein faschistischer Militärgerichtsprozess wenigstens die Würde der Eindeutigkeit einer Maßnahme, die sich zu ihren Mitteln bekennen kann.
Stammheim-Prozess. Die Angeklagte Gudrun Enslin zur Verantwortung der RAF. 4. Mai 1976. Archiv des Südwestrundfunks. Staatsarchiv Ludwigsburg.
Wenn uns an der Aktion der RAF 72 etwas bedrückt, dann das Missverhältnis zwischen unserem Kopf und unseren Händen und den B-52. Hier nochmal einfach. Wir sind auch verantwortlich für die Angriffe auf das CIA-Hauptquartier und das Hauptquartier des 5. US-Korps in Frankfurt am Main und auf das US-Hauptquartier in Heidelberg. Insofern wir in der RAF seit 70 organisiert waren, in ihr gekämpft haben und am Prozess der Konzeption ihrer Politik und Struktur beteiligt waren. Insofern sind wir sicher auch verantwortlich für Aktionen von Kommandos, zum Beispiel gegen das Springer-Hochhaus, deren Konzeption wir nicht zustimmen und die wir in ihrem Ablauf abgelehnt haben. Zu erwägen ist nicht ein Widerstandsrecht in der Bundesrepublik, wie es hier nicht um Rechte geht, sondern was die Politik der RAF ausdrückt, ist das Bewusstsein der Pflicht zum Widerstand in der Bundesrepublik. Und das exakt war 2 Tage lang der Inhalt unserer Erklärung zur Sache, wie das heißt. Also nicht nur die Erklärung von Verantwortung, sondern was Verantwortlichkeit gegenüber imperialistischer Politik nur sein kann. Widerstand, Kampf. Das hat der Text, der im Januar hier gekommen ist, artikuliert. Das Gericht hat ihn ignoriert. Eine Reaktion, die nur 2 Deutungen zulässt. Sie haben nichts verstanden, aber wahrscheinlicher, Prinzing darf die Veranstaltung nicht abkürzen, weil sie von der Dramaturgie des Bundestagswahlkampfes bestimmt ist.
Der Vorsitzende Richter Dr. Theodor Prinzing hat in Absprache mit Anklage und Verteidigung die Aufnahmen angeordnet, um den Prozessverlauf dokumentieren zu können. Eigentlich war vorgesehen, die Aufnahmen nach Fertigstellung des Verhandlungsprotokolls zu löschen. Viele der Bänder wurden auch tatsächlich überspielt, einige sind jedoch noch erhalten. Zu hören sind Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe. Sie äußern sich zu ihren Taten, zu den Bedingungen des Gerichtsverfahrens und zu ihren Haftbedingungen. Außerdem geben sie politische Erklärungen und Rechtfertigungen ab, so Gudrun Enslin am 4. Mai 1976.
Wir sind auch verantwortlich für die Angriffe auf das CIA-Hauptquartier und das Hauptquartier des 5. US-Korps in Frankfurt am Main und auf das US-Hauptquartier in Heidelberg. Insofern wir in der RAF seit 70 organisiert waren, in ihr gekämpft haben und am Prozess der Konzeption ihrer Politik und Struktur beteiligt waren.
Bei diesen Anschlägen starben 4 Menschen, Dutzende wurden verletzt. Dieses Zitat ist beispielhaft für das System der kollektiven Verantwortung, mit dem die RAF die Taten jedes einzelnen Mitglieds immer als Tat der ganzen Gruppe darstellte. Die Tonaufnahmen belegen ebenfalls den juristischen Kleinkrieg, mit dem Angeklagte und Verteidigung über Monate versuchten, den Prozess in Stuttgart-Stammheim platzen zu lassen. Andreas Bader, souverän und überheblich im Mai 1976.
Aber juristische Kategorisierungen sind nur kodifizierter Ausdruck realer Machtverhältnisse. Die Anträge der Verteidigung werden also, wie sich das in ihrer ganzen Geste schon andeutet, unmittelbar natürlich hilflos sein. Das infame Ritual. Hier wird sich über die Argumentation wälzend, als wäre sie überhaupt nicht gesprochen worden.
Stimme und Diktion von Ulrike Meinhof sind aus früheren Fernsehsendungen und Radiobeiträgen bereits bekannt. Auch bei ihr geben die Aufnahmen Hinweise auf ihre Verfassung im März 1976, 2 Monate, bevor sie sich in ihrer Zelle erhängt. Im Gegensatz zu den anderen Angeklagten redet sie stockend, wirkt verwirrt. Es geht um den Ausschluss von Verteidigern aus dem Verfahren.
Aber ich stelle einfach nochmal fest, bei Andreas sind Croissant, Ströbele, Grunewald und ausgeschlossen worden über das Verteidigerausschlussgesetz und auf einem Weg und aus dem ganzen Verfahren ausgeschlossen auf dem Weg einer Interpretation, die das Gesetz um dieses Ziel bei Andreas alle Anwälte wegzuknallen gebogen worden ist.
Ausführlich können Teile der Tondokumente im SWR2 Archivradio nachgehört werden. Im Internet zu finden unter www.swr2.de/archivradio. Das Urteil im Stammheim-Prozess wurde am 28. April 1977 gesprochen. Bader, Enslin und Raspe bekamen lebenslange Freiheitsstrafen. Im Herbst 1977 töteten sie sich nach der geglückten Befreiung einer entführten Lufthansa-Maschine in ihren Zellen in Stuttgart-Stammheim. Holger Schmidt, Baden-Baden.
Made the cops look dumb on the borderline. Spring is sad, must be the mood of the times. Rudy said we've got to be wise and we've got to get on. It's a security state operation, rich get with a gun. A fight to end Palestine against the PLO. Andrea said she's not the girl that I used to know. Rudy said we've got to be wise and we've got to be armed. It's a security state operation, which get with the gun.
Burn, burn, warehouse, burn, burn, warehouse. We'll be right back. Elemente der Hektik und des Gehetztseins, eben der Flucht. Ja, muss man fragen, der Flucht vor wem? Der Flucht doch vor dem gesteigerten Fahndungsdruck und der systematischen Ermittlungs- und Aufklärungsarbeit der Polizei. Und man kann diesen Leuten nur raten, diesen unsinnigen Kampf doch aufzugeben und nicht den Weg zu gehen, der sie in einen solch schrecklichen Tod führt. Aufzugeben, denn das kann man wohl sagen. Wir kriegen sie alle. 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 Wir kriegen sie alle.
Liebe Mitbürger, erinnern Sie sich noch?
Stadtgerilla, Sympathisanten, Gangster, Terroristen.
So späte Stunde noch einmal guten Abend.
Hier rechts, Frau Ulrike Meinhof. Kolumnistin der Zeitschrift Konkret. Ihre Autorität beruht auf den Argumenten.
Stadtgesilla. Stadtgesilla. Sympathisanten, Gangster, Terroristen.
Erinnern Sie sich noch? Zwei furchtbare Weltkriege. Soll es schon wieder losgehen?
Stadtgesilla, Sympathisanten, Gangster, Terroristen.
Krieg oder Frieden? Und was war das Ende? Deutschland war ein Trümmerhaufen.
Stadtgesilla. Stadtgesilla, Sympathisanten, Gangster, Terroristen.
Es mag hier und da die Neigung geben, die als ungeheuerlich empfundenen terroristischen Taten nicht nur einen extremistischen Wahnsinn zur Last zu legen, sondern einen deutschen Wahnsinn überhaupt.
Stadtgesilla. Stadtgesilla, Sympathisanten, Gangster, Terroristen.
Frau Ulrike Meinhof aus Hamburg.
Mir scheint die Problematik hauptsächlich darin zu liegen, dass...
Angriff gegen den Staat. Diese Gangster haben jedes Gefühl für die Würde und das Lebensrecht der Menschen verloren.
Stadtgesilla. 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 Sympathisanten, Gangster, Terroristen.
Haben Sie Verständnis dafür, dass wir heute natürlich auch keine Musik machen, die Sie also von den Stühlen reißen könnte, sondern dass wir die entsprechend angepasste Musik machen?
Die Männer ihre Kriegserlebnisse darstellen. Sie haben Angst davor. Bunker, Ausgangssperre, Taschengeldentzug, Zigarettenentzug. Sie haben Angst davor. Die Männer ihre Kriegserlebnisse darstellen. Sie haben Angst davor. Die Männer ihre Kriegserlebnisse darstellen. Sie haben Angst davor.
Wenn einem aber nichts anderes übrig bleibt. Wenn man also nicht im Fernsehen sitzt, wenn man wenigstens ein- oder zweimal in der Woche, ein oder zwei Stunden lang genau sagen kann, wenn man nicht über die Millionen Auflagen von Springer-Zeitungen, Illustrierten verfügt, wenn man dann, wenn man öffentlich diskutieren will, auf Raumverbote stößt und auf Versammlungsverbote, wenn man dann, wenn man demonstrieren will, auf Demonstrationsverbote stößt, Polizeistaat.
Es gilt, unserer Polizei zu helfen.
Polizeistaat. Polizeistaat.
Es gilt, unserer Polizei zu helfen.
Wenn einem aber nichts anderes übrig bleibt, dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen.
Wir dachten, der Schah sei einfach ein schöner Mann mit einer schönen Frau und einer glücklichen Familie aus einem glücklichen Land. So jedenfalls hat es in unseren Zeitungen gestanden.
Wo
Und dass die Studenten mussten kommen und Flugblätter verteilen. Da erst erfuhren wir die Wahrheit über den Schah. Aber als die Studenten auf die Straße gingen, um die Wahrheit über Persien bekannt zu machen, auf die Straße, weil er in andere Öffentlichkeit als die der Straße ihm nicht zur Verfügung stand, da kam auch die Wahrheit heraus über den Staat, in dem wir selbst leben. Proteste gegen einen Polizeistaatschef entlarvten unseren Staat selbst als Polizeistaat. Polizei- und Presseterror erreichten am 2. Juni in Berlin ihren Höhepunkt. Polizeistaat.
Es gilt unsere Polizei zu helfen.
Polizeistaat. Polizeistaat.
Es gilt unserer Polizei zu helfen.
Proteste gegen einen Polizeistaatschef entlarvt unseren Staat selbst als Polizeistaat. Da begriffen wir, dass Freiheit in diesem Staat die Freiheit für den Polizeiknüppel ist und Pressefreiheit im Schatten des Springer-Konzerns die Freiheit, den Knüppel zurecht hat. Am Widerstand der außerparlamentarischen Opposition wurde der Zustand unserer Demokratie überhaupt erst sichtbar. Bereitschaft der Herrschenden und Regierenden zum offenen Terror überzugehen, wo immer Demokraten auf ihr Recht, das Recht, Polizeistaat. Polizeistaat.
Reden haben die Bürger genug gehört. Jetzt wollen sie Taten ziehen.
Und wenn ihr ein anderes Mittel als das des Krieges ihnen nicht übrig bleibt, dann sind wir für ihren Krieg. Dann sind wir für ihren Krieg. Dann sind wir für ihren Krieg.
Wenn einem aber nichts anderes übrig bleibt,
dann sind wir für ihren Krieg.
Mit einem einminütigen Sirenenheulton soll die Bevölkerung in der Bundesrepublik künftig bei Terroranschlägen, Entführungen und ähnlichen Gewalttaten alarmiert werden.
Das Bundeskriminalamt sah sich veranlasst, den Entführern ebenfalls über die Massenmedien zu antworten.
Hören Sie sich bitte die jetzt folgenden Stimmen in Ruhe an und achten Sie besonders auf die Eigenarten des Tonfalls, der Ausdrucksweise und der Sprachfärbung. Aufzeichnung 1, Aufzeichnung 2, Aufzeichnung 3, Aufzeichnung 4.
Ulrike Meinhof, geboren 1934, beide Eltern früh verstorben, Journalistin, geschieden, Mutter zweier Kinder.
Warehouse Burr. 66 Millionen.
Mit wem spreche ich?
Andreas Bader wurde eingekerkert, weil er entschieden gegen eine Gesellschaft gekämpft hat, die zum Völkermord in Vietnam schweigt und sich stattdessen im Konsumrausch betäubt.
Das Phänomen ist nun aber, dass Autoritäten unglaubwürdig geworden sind.
Ich habe mal ein bisschen abseits in der Ecke gesessen und so Abendtasche mit der Knarre drin sozusagen.
Mit Waffengewalt haben heute mehrere maskierte Männer und Frauen den Frankfurter Kaufhausbrandstifter Andreas Bader aus der Haft befreit. Nach den bisher vorliegenden Berichten rissen drei oder vier maskierte Personen die Tür zur Bibliothek des Instituts auf, warfen Tränengasbomben, schossen mit Pistolen, dann flüchteten sie zu einem auf der Straße wartenden, sandfarbenen Alfa Romeo.
6 gegen 60 Minuten.
Mit wem spreche ich?
Mein Gott.
6 gegen 60 Minuten.
Mit wem spreche ich?
Horst Mahler, geboren 1936, Anwalt.
Ich kann mir vorstellen, dass keine Größe, Intensität und Druck vorstellbar ist, dass die Illegalität in einer hochspezialisierten Großstadt mit einem Polizeiapparat. Werfen
Sie die Pistolen in den Augen, dann kommen Sie heraus. Je länger Sie warten, desto stärker werden unsere Grenzen. Kommen Sie doch heraus, was wollen Sie damit?
Sonderkommission Bader-Meinhof 4 beim Landeskriminalpolizei Niedersachsen in Hannover. Beide Festgenommenen leisteten Widerstand, die Frau besonders heftig. Die festgenommenen Personen führten Pistolen des Kalibers 9 mm, Maschinenpistolen bei selbstgefertigter Handgranaten, größtenteils mit Bogenspitz geschossen geführt und zahlreiche gefüllte Magazine.
Ich.
Die festgenommene Frau wurde als Ulrike Meinhof identifiziert.
Angehörigen Hilgard erschossen. Wir werden hier nicht rausgehen, bevor unsere Forderungen erfüllt sind.
Ulrike Meinhof, geboren 1934. Beide Eltern früh verstorben, ehemalige Journalistin, geschieden, Mutter zweier Kinder.
Die frühere Journalistin Ulrike Meinhof war 1970 nach der gewaltsamen Befreiung von Andreas Bader in den Untergrund gegangen. Sie wurde Mitbegründerin der Terroristenorganisation Rote Armee-Fraktion und rief zum bewaffneten Widerstand auf, bevor sie im Juni 1972 in Hannover festgenommen worden war. Seit knapp einem Jahr steht sie nun in Stuttgart-Stammheim vor Gericht. Ihrer Gruppe werden zahlreiche Sprengstoffanschläge und Banküberfälle zur Last gelegt, bei denen 5 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden sind. Hier eine der letzten Aufnahmen von Ulrike Meinhof.
Mark ins Hirn gepresst. Das Gefühl, das Gehirn schrumpfe einem allmählich zusammen, wie Backobst. Das Rückenmark ins Hirn gepresst. Das Gefühl, das Gehirn schrumpfe einem allmählich zusammen, wie Backobst. Rasende Aggressivität, für die es kein Ventil gibt, das ist das Schlimmste. Das Rückenmark ins Hirn gepresst. Das Gefühl, das Gehirn schrumpfe einem allmählich zusammen, wie Backobst.
Gegensprechverbindungen, Lautsprecher als Mikrofon, eine ganz ausgezeichnete Verständigung, Schallplattenverstärker als Wiedergabeverstärker.
Klares Bewusstsein, dass man keine Überlebenschance hat. Völliges Scheitern, das zu vermitteln. Klar, dass man da drin lieber tot wäre.
Behörden erhängte sich die 41-Jährige mit einem Streifen von ihrem Handtuch am Fenstergitter.
Noch heute Vormittag wurde die Leiche zur richterlichen Leichenöffnung verbracht. Die Obduktion hat keine Feststellungen ergeben, die dem ersten Augenschein widersprechen.
dem Mordanschlag auf Hans Martin Schleyer und die ihn begleitenden Beamten hat mich tief getroffen.
Wir sind selbst tief erregt.
Blindwütigen Terroristen, die noch nicht am Ende ihrer kriminellen Energie sind.
Diese bundesrepublikanische Gesellschaft ist verrottet, marode. Sie muss verändert werden. Sie kann nur verändert werden mit Gewalt. Der Staat wird darauf mit brutaler Gewalt antworten. Und dann, wenn wir die Opfer geworden sind, wird sich das Volk erheben. Es wird die Revolution kommen und wir werden ein freies Land sein.
Wir sind selbst tief erregt.
Die Stimme des Volkes.
Artikel 102 des Grundgesetzes, die Todesstrafe ist abgeschafft. Ich habe zum Ausdruck gebracht, dass man den Artikel 102 aufheben sollte.
Die Stimme des Volkes. Auf bedingte Einführung der Todesstrafe. Die Stimme des Volkes. Vorschlag, in regelmäßigen Abständen inhaftierte Terroristen als Geiseln zu entschließen.
Beginn des Countdowns. 0 Uhr 5, Meldung, Türen offen. 0 Uhr 6, Schüsse fallen. 0 Uhr 7, die ersten Passagiere steigen aus. 0 Uhr 8, vereinzeltes Feuer. 0 Uhr 9, die ersten Passagiere rennen weg.
Die Arbeit ist erledigt.
Kurz nach 8 Uhr wurden nacheinander die Zellen der Gefangenen Bader, Enzlin und Möller geöffnet. Bader wurde tot auf dem Zellenboden aufgefunden. Neben der Leiche lag eine Pistole. Frau Enzlin wurde erhängt am Fenster auf ihrer Zelle, aufgefunden, auch ihre Zelle wurde nicht betreten.
Die Arbeit ist erledigt.
Bürger hatten dagegen protestiert, dass die drei Terroristen auf einem Friedhof die letzte Ruhe finden sollten. Sie verlangten, die Leichen sollten auf die städtische Müllkippe geworfen werden.
We'll be right back. Mannheimer Prozess wurde zum Albtraum der deutschen Justizgeschichte.
Wer den Rechtsstaat zuverlässig schützen will, der muss innerlich auch bereit sein, bis an die Grenzen dessen zu gehen, was vom Rechtsstaat erlaubt und geboten ist.
Und es war immer die deutsche Strategie gewesen.
Verharmlosend, verpuschen.
Die deutsche Strategie gewesen.
Auf der Flucht erschießen, erschießen, erschießen.
Die Zeitung Le Monde meinte, Deutschland sei krank.
Am Montag habe das Kommando Siegfried Hausner, den Präsidenten des Arbeitgeberverbandes und des Bundesverbandes der deutschen Industrie Schleier, gefangen genommen. Zu den Bedingungen seiner Freilassung werde die erste Mitteilung an die Bundesregierung wiederholt, die seit gestern von den Sicherheitsstäben unterschlagen werde. Alle Fahndungsmaßnahmen müssen sofort eingestellt werden oder Schleier werde erschossen. Sobald die Fahndung gestoppt sei, werde Schleier unter folgenden Bedingungen freigelassen. Die RAF-Gefangenen Bader, Enslin, Raspe, Becker, Hoppe, Delbruch, Fabel, Wurzner, Schubert, Möller sowie Sonnenberg müssen im Austausch gegen Schleier freigelassen werden, und in ein Land ihrer Wahl.
Heldenzug!
Sie seien bis Mittwoch früh 8 Uhr, also gestern, auf dem Flughafen Frankfurt zusammenzubringen. Einer von Ihnen werde über das Fernsehen über den korrekten Ablauf Ihres Abflugs informieren. Als Garantie sollten der Generalsekretär der internationalen Föderation bringen.
Team Schleier ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verletzt. Der baden-württembergische Innenminister Karl Schieß erklärt am Mittwoch vor der Presse in Stuttgart, also heute Mittag, mit 90%iger Sicherheit wissen wir, dass Schleier unversehrt ist.
Inzwischen haben sich auch alle möglichen Befugten im Ratgeber zu Wort gemeldet. Ihre Forderungen reichen von einer Polizeiverstärkung um 30.000 Mann über ein Verbot von Kaderprofilen an den Hochschulen und der Entfernung von Sympathisanten des öffentlichen Dienstes.
Eigentum!
Bis zum Verlangen der SPD, der Sozialen Demokratischen Union von Hans-Günter Weber, auf bedingte Entziehung der Todesstrafe und Abschaffung der Zwangsernährung von Politgangstern und bis hin zum Vorschlag der rechtsextremen DSU, in regelmäßigen Abständen inhaftiert Terroristen als Geiseln zu erschießen.
Die Entführer des Arbeitgeberpräsidenten Schleier haben ultimativ gefordert, dass die von Ihnen genannten Geldwertlinge bis zur Stunde aufgeflogen werden müssen. Die Entführer bezeichneten das Schreiben, wo noch ein Foto von der
Eigenwahl
als letzte Botschaft von
Ihnen zu hören. Wir haben einen Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier in der Hand seiner Entführer und eine Lösung des Entführungsmannes durch eine Erfüllung der Terroristenforderungen, da sich die Regierung nicht in Sicht.
Da schlugen die Terroristen am Donnerstag zu und entführten eine Lufthansa-Maschine.
Damals von Bürgerdienst-Normales beendet seinen 15-jährigen Anschlag des Spezialeinheit ESG-9 des Bundesgrenzschutzes unter Einsatz neuartiger Blendgranaten alle 86 Geiseln der national entführten Lufthansa Boeing unverletzt befreit und die 4 Luftflughafen auf Nummer erschossen. Regierungssprecher Klaus Görling teilte heute kurz nach 2 die Freude und Erleichterung in der Bundesrepublik und überall in der Welt die Nachricht von der Befreiung der 86 Insassen einer entführten Lufthansa-Maschine aufgenommen worden. 3 von denen, deren Haftentlassung erpresst werden sollte, leben ebenfalls nicht mehr. Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe haben heute früh in ihren Gefängniszellen in Stuttgart-Stammheim Selbstmord verübt. Von Hans-Martin Schleier, dem Mann, dessen Entführung am Anfang des Dramas gestanden hatte, fehlt noch in der Stammheim!
Die Nachricht von der Befreiung der 86 Insassen einer entführten Lufthansa-Maschine aufgenommen worden. 3 von denen, die von Haftentlassung verpasst werden sollte, leben ebenfalls nicht mehr. Andere haben heute früh in ihren Gefängniszellen in Stuttgart. Von Haftentlassung die Nachricht von der Befreiung der 86 Insassen einer entführten Lufthansa-Maschine aufgenommen worden. 3 von denen, deren Haftentlassung erpresst werden sollte, leben ebenfalls nicht mehr. Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe haben heute früh in ihren Gefängniszellen in Stuttgart-Stammheim Selbstmord verübt.
Thank you.
A gente decidiu fazer o seguinte, tocar uma música de cada disco, algumas do disco novo, e depois a gente tem umas surpresas para vocês.
A violência é tão fascinante e nossas vidas são tão normais. Você passa de noite sempre ver apartamentos acesos. Tudo parece ser tão real. Mas você viu esse filme também, andando nas ruas. Pensei que podia ouvir alguém me chamando, dizendo meu nome. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente, estou sentindo frio. Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber. Afinal, amar ao próximo é tão demodê. Desafinada é tão humana e tão errada. Nós assistimos televisão também. Qual é a diferença? Não estatize meus sentimentos. Independente, oh, oh, oh. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente, estou sentindo frio. Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber. Afinal, amar ao próximo é tão demodê.
Ia cantar assim, nós assistimos a MTV também, mas aí eu pensei assim, pô, eu posso me enrolar e vai pegar mal. Agora a música mais difícil de todas, portanto, se a gente tiver que gravar 20 vezes, vocês tenham bastante paciência. Eu nunca sei a letra dessa música, a gente nunca sabe tocar, mas a gente achou que é uma música especial, então a gente vai tocar essa pra vocês. Ok, com arranjo que virou uma coisa tipo assim, um fado grego. Vamos lá. Essa chama Índios.